1000 Jahre ist er alt, der mächtige Dom zu Mainz. Erzbischof Williges legte den Grundstein für seine Erbauung. Im Lauf der Jahrhunderte wirkten zahlreiche Baumeister an der Gestaltung des Doms mit. Er überstand Kaiser und Könige, überlebte Kriege und Verwüstung, überdauerte Zeiten und ihre Zeichen. Ein Anker in der Ewigkeit. Immer wieder dem Wandel unterworfen sind dagegen Wertvorstellungen. Doch was sind Werte überhaupt? Wo werden sie vermittelt? Und wann werden sie zur Norm erhoben? Welche Werte waren früher von Bedeutung? Welche sind es heute? Und welche Werte werden auch in Zukunft wertvoll bleiben?
Dann herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier im Mainzer Dom, zu Hause oder im Internet, wo auch immer Sie uns jetzt sehen. Bevor wir ins Thema einsteigen, sollte ich vielleicht kurz erläutern, wo wir uns eigentlich hier befinden. Wir befinden uns in der Memorie einer kleinen Seitenkapelle des sehr großen Mainzer Doms, die ursprünglich der Versammlungsort des Domkapitels war, also des leitenden Kirchengremiums. Der Dom wurde am 29. August 1009, also vor 1000 Jahren, geweiht. Am selben Tag durch Brand zerstört, vermutlich aufgrund der Festbeleuchtung des Doms mit Fackeln. Mit unserem Licht sind wir da heute etwas vorsichtiger. 1036 war der Dom dann wieder aufgebaut, wurde von Kaiser Konrad II. Eingeweiht. In die weiteren verzwickten Details der Baugeschichte einzusteigen und die vielen Erweiterungen zu erläutern, die Entstehung des heutigen Langhauses etwa, das sich am Dom von Speyer orientiert, des Westbaus, schließlich der gotischen und dann der ganzen barocken Kunst im Dom und der Umbauten im 19. Jahrhundert, das würde zu weit führen. Nur ein Detail, damit Sie sehen, wie bewegt die Geschichte hier war. 1813 wurde der Dom von der französischen Armee zum Schweinestall und zum Lazarett für 6000 zum Teil an Typhus erkrankte Soldaten umgenutzt und dabei verheizte man einen großen Teil der alten noch verbliebenen hölzernen Ausstattung. Unser Thema heute sind Werte und die Frage, welche Werte wir eigentlich für die Zukunft brauchen. Und dazu freue ich mich, zwei Gäste begrüßen zu können. Karl Kardinal Lehmann, Bischof von Mainz, herzlich willkommen. Genauer der, wenn ich es richtig weiß, 87. Nachfolger des heiligen Bonifaz in diesem Amt. Kardinal Lehmann war 21 Jahre lang Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz und Professor für Dogmatik in Freiburg. Und dann begrüße ich Herbert Schnellbach. Schönen guten Abend. Er lehrt Philosophie an verschiedenen Fakultäten in Frankfurt, in Hamburg, an der Humboldt-Universität in Berlin. Er ist Hegel-Spezialist. Hegel lernte ja bekanntlich selber viel von der Theologie. Fachmann für die Frage, was eigentlich Rationalität ist und wie sie mit Werten zu tun hat. Sein jüngstes Buch heißt Religion in der modernen Welt. Also, lassen Sie uns zunächst einmal bestimmen, bevor wir gleich hier miteinander über diese Frage reden, was Werte eigentlich sind und wozu wir Werte brauchen.
Welche Werte wichtig sind im Leben? Ehrlichkeit, Vertrauen,
Freiheit, Bildung und Solidarität.
Verpflichtung, der Glaube vor allen Dingen.
Gesundheit, ein warmes Bett und eine warme Mahlzeit, das langt uns.
Wenn jeder sich belügen würde, dann würde ja keine Gesellschaft klappen. Es wäre nur Misstrauen und es wäre dann Krieg.
Wenn der Mensch kein soziales Wesen wäre, bräuchte er kein Wertesystem. Werte sind Grundlage einer jeden Kultur, denn eine Gemeinschaft funktioniert nur, wenn alle Mitglieder sich an ähnliche Regeln halten. Werte geben einen Verhaltenskodex vor, der von Generation zu Generation weitergegeben wird.
Ob das nun Höhlenmenschen waren oder irgendwelche Stammesverbände, oder heutzutage Gesellschaften. Es geht immer darum, wie verbinde ich meine individuellen Vorstellungen mit denen eines Gesamtwesens. Und das sind Fragen, die sich an Werten orientieren.
Fast jede Gesellschaft kennt die gleichen Grundwerte. Kinder lernen früh moralisch zu urteilen. Aus Handlungsanweisungen, wie sich selbst und die Gruppe zu schützen, werden gefühlte Werte wie etwa Freundschaft und Solidarität. Diese Werte leiten sich ab aus dem obersten Wert, den Wert des Lebens.
Seit der Reformation können wir von einer europäischen Wertewelt sprechen, zu denen natürlich als oberste Prinzipien das Leben gehören, das Verständnis, dass jeder einen individuellen Lebenswert besitzt. Das sind sicher Vorstellungen, die dann auch von hier aus anderen Völkern gewissermaßen oktroyiert worden.
Menschen streben nach dem Guten. Davon geht Platon in seiner Ideenlehre aus. In den Ideen, so Platon, liegt die wahre Existenz. Menschen und ihre dingliche Realität sind bloß ihre Abbilder. Die Schatten verkörpern nur vorübergehend die ewigen Ideen. An oberster Stelle steht die Idee des absolut Guten. Sie führt die Hierarchie der Werte an. Und sie zu erreichen, ist bei Platon höchstes Ziel. Aristoteles hingegen geht vom einzelnen Menschen aus. Bei ihm ist das Gute nicht absolut, sondern gilt für jeden individuell. Damit sein Leben glückt, muss der Mensch die Möglichkeiten, die in ihm angelegt sind, verwirklichen. Gemachte Erfahrungen führen ihn zum höchsten Wert. Der höchste Wert muss keinen moralischen Maßstab vorgeben. Auch äußere Werte wie Besitz und Reichtum halten Menschen für erstrebenswert. Der Status, den sie verleihen, gibt ihm einen Platz in der Welt. Innere und äußere Werte dienen dazu, eine Gemeinschaft zu ordnen und zusammenzuhalten. Gebote und Verbote wachen darüber, dass ein jeder die vereinbarte Ordnung einhält. Doch die gesellschaftliche Ordnung ist flexibel. Jeder Impuls von außen, aber auch jede neue Generation setzt einen Prozess der Erneuerung in Gang, der sich im Wertesystem der Gemeinschaft niederschlägt. Grundlegend festlegen lassen sich Werte also nicht. Sie bleiben ständigen Wandel.
Über den Wertewandel reden wir ja gleich später nochmal. Fänden Sie es fair, Kardinal Lehmann, zu sagen, die Kirche ist eigentlich sowas wie ein großes Wertevermittlungsunternehmen? Und wenn man die Kirche also mal mit anderen Unternehmen vergleicht, ist es eigentlich das Unternehmen, was sich am erfolgreichsten global über 2000 Jahre hinweg gehalten hat?
Man kann das so sagen, aber der Wertebegriff hat natürlich seine Probleme. Auf der einen Seite braucht man ihn und ist in gewisser Weise, besonders in unserer Alltagssprache, unersetzlich. Aber man spürt ja schon, der Begriff Wert kommt ja im Grunde auch aus der Wirtschaft, aus dem Geldtransfer und so weiter, ne? So dass er auch Schwierigkeiten hat. Früher sagte man das Gute. Und der Wertebegriff, der wird ja zum Teil von den Juristen und Philosophen hart attackiert, etwa Carl Schmitt, ein wolkiger Begriff, Heidegger zerstört ihn also total. Ich habe immer eigentlich gesagt, er ist unzulänglich, jetzt mal vielleicht vom Philosophischen her, aber er ist auch unersetzlich in unserer Alltagssprache. Und deswegen brauchen wir, wenn wir von Orientierungen, von Maßstäben reden, den Wertebegriff, denke ich, durchaus auch zurecht.
Ja, also ich glaube, es wäre schön, wenn wir ihn entbehren könnten.
Ja.
Denn er ist tatsächlich so problematisch, dass wir fürchten, wenn wir ihn einfach so weiter verwenden, er eigentlich die entscheidenden Probleme eher verdeckt. Also wenn Sie vielleicht nochmal an den Filmbeitrag denken, wenn Sie mal sich klar machen, was da alles vorkam, als Beispiele für Werte, da kriegen Sie einen ganz großen Blumenstrauß. Also da ist das die Familie und dann ist es Gerechtigkeit. Also ich will das jetzt gar nicht aufzählen, aber es sind ganz verschiedene Kategorien, die da kurz geschlossen werden. Also das Erste, was mich sehr stört, ist, dass erstmal nicht unterschieden wird zwischen Werten und Normen. Also ich denke, Werte sollte man zunächst einmal auf das einschränken, was wir irgendwie gut finden. Und Sie haben ja eben auch gesagt, früher sagte man das Gute. Und dieser Wertebegriff ist auch deswegen so verdächtig, weil er halt erst seit dem 19. Jahrhundert überhaupt in Verkehr gekommen ist. Und die ideologiekritischen Bedenken will ich jetzt mal weglassen, die liegen auch auf der Hand. Aber ich denke, es wäre vielleicht mal ein Anfang der Werteerziehung, dass man mal ein Problembewusstsein schafft, was man eigentlich anrichtet, wenn man bei dieser Werte-Rhetorik bleibt. Also ich würde zunächst mal oder ich möchte zunächst mal dafür plädieren, dass wir unterscheiden zwischen Werten und Normen. Und es ist klar, dass Gesellschaften Werte brauchen, aber über wie man diese Werte bestimmen muss, das können wir vielleicht später noch besprechen. Aber was zunächst einmal den sozialen Frieden herstellt, sind nicht Werte, sondern Normen. Also zum Beispiel unsere Verfassungsordnung.
Wobei das natürlich schon eine Signatur unserer Zeit und Gesellschaft ist, dass wir im Grunde genommen fast nur diesen Begriff finden, um die ungeheure Vielfalt der Wertüberzeugungen. Und wir haben es ja auch gesehen, also im Film, wie die Leute sich verhalten, wie sie leben, das kriegen wir kaum mehr unter einen gemeinsamen inhaltlichen Nenner. Aber immerhin kann das Wort Wert, Wertüberzeugungen die Richtung andeuten, in der eine Gesellschaft doch auch ein Stück weit eine auf jeden Fall minimale Gemeinsamkeit braucht, damit sie sich verständigen kann, damit sie leben kann.
Ich würde dann lieber sagen, lassen Sie uns doch lieber von normativer Kultur reden. Oder meinetwegen sogar von moralischer Kultur.
Sie haben ja recht mit der Unterscheidung. Nur wenn man sich das mal im Alltag klar macht, woran denkt man, wenn man Normen hört? Da denkt man an die Normen, an europäische Normen. Das hat natürlich mit dem, was Sie eigentlich meinen, relativ wenig zu tun erstmal.
Das weiß ich nicht. Also ich meine, ich versuche ja nur den Wertbegriff zu vermeiden, aber ich würde natürlich selbstverständlich immer zugeben, dass es eine menschliche Gesellschaft ohne normative Ordnung nicht geben kann. Ja. Und dann sieht man sofort den Unterschied. Also Werte sind gewissermaßen die Substantivierungen dessen, was wir irgendwie gut finden, was wir wertschätzen. Wir sollten die Werte interpretieren von unseren Wertungen her, von unseren Bewertungen her. Aber wenn wir jetzt an Normen denken, da ist von Werten gar nicht die Rede. Sondern Normen die legen fest, was erlaubt ist, was verboten ist, etc. Und Normen sind in der Regel auch noch sanktioniert. Das gilt schon sogar für schwache Normen wie Konventionen.
Deswegen gibt es in Ihrem zweibändigen philosophischen Grundkurs im großen Index das Wort Wert gar nicht.
Ja, also es kann sein, dass ich selber da ein bisschen angedreht habe.
Es freut mich, dass wir an dieser Stelle der Sendung jetzt schon den Begriff Wert gestrichen haben. Stellt sich nochmal dringlicher die Frage, was denn Werte eigentlich, wir sprechen ja nicht mehr von Werten, wir sprechen von Normen, eigentlich sind, wie sie entstehen und wie sie weitergegeben werden. Der kanadische Philosoph Charles Taylor, der letztes Jahr den Kyoto-Preis erhalten hat, das ist sozusagen das Pendant des Nobelpreises für Philosophie, der machte einmal darauf aufmerksam, dass es ein Merkmal gibt, das Menschen von anderen Tieren unterscheidet. Taylor sagt, dass natürlich auch Tiere etwas wollen und wünschen, aber nur der Mensch hat einen sogenannten Willen zweiter Ordnung. Er kann sein ursprüngliches Wollen selber zum Thema machen, er kann seinen Willen bestimmen, indem er seine Wünsche beurteilt. Herr Schnelbach sprach eben davon, wie wichtig das ist, und dann entscheidet. Diese Urteile nennt Taylor Wertungen. In ihnen drücken sich unsere wichtigsten Vorlieben aus. Sie betreffen die Frage eben, wer wir sein wollen. Und das gibt letztlich den Werten auch ihre Tiefe oder den Normen. Da können wir uns gleich nochmal drüber streiten, was da richtiger wäre. Nun haben Menschen anderen Menschen immer schon Normen vermittelt. Wir haben für Sie einmal zusammengefasst, was man heute eigentlich wissenschaftlich über Wertentstehung und Vermittlung, Normenentstehung und Vermittlung weiß.
Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass der Mensch ab dem 10. Lebensjahr ein ausgeprägtes Werteempfinden besitzt. Doch wann und wo werden erste Werte vermittelt? Und welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit die Wertevermittlung gelingt?
Eigentlich vollzieht sich ein Werteerleben oder Hineinwachsen, also eine Hineinsozialisation in Werte ab dem ersten Lebenstag. Also dass ein Kind im Elternhaus beispielsweise dann erlebt, was denn Gerechtigkeit bedeutet. Also indem es sieht, die Eltern versuchen, mich und meinen Bruder gleichwertig zu behandeln.
Bis zum 5. Lebensjahr orientiert sich das Kind an den moralischen Vorstellungen der Eltern und Erzieher. Ab dem 6. Lebensjahr, also mit Schulbeginn, wächst der Einfluss der Gleichaltrigen. Für die Erziehung im Elternhaus ist entscheidend, was die Erwachsenen vorleben und wie sie es vermitteln.
Und man hat herausgefunden, dass primär so ein demokratischer Erziehungsstil, also wo das Kind Wärme erlebt, aber wo die Eltern auch klar kommunizieren, das sind Werte, die mir selbst wichtig sind, dass Kinder, die so einen Erziehungsstil erleben, eher bereit sind, sich mit Werten der Eltern auseinanderzusetzen und die auch zu übernehmen als sehr autoritär erzogene Kinder beispielsweise, die zwar vielleicht aus Angst vor den Eltern, aus Angst vor Repression dann diese Werte zunächst übernehmen, aber wenn diese Repression entfällt, also wenn sie dann erwachsen sind, auf eigenen Füßen stehen beispielsweise, völlig andere Wege einschlagen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir wünschen uns einen guten Appetit.
Wenn wir einmal traurig sind, drückt uns
so. Werden an konfessionellen Kindergärten andere Werte vermittelt als an staatlichen? Nur wenn man Religiosität selbst als Wert ansieht. Sonst sollte es zwischen christlichen und allgemein ethischen Werten eigentlich keine großen Unterschiede geben. Die Unterschiede liegen eher in der Form der Vermittlung. Der Glaube und seine Rituale bieten kleinen Kindern vielleicht eine leichtere Orientierung.
es ist ein Vorteil, einfach eine klare Position zu beziehen. In unserem Kindergarten oder in unserer Schule wird ein Gebet gesprochen. Wir feiern dezidiert auch christliche Feste, zum Beispiel Weihnachten, Ostern, aber nicht nur im Sinne, wir bemalen jetzt Ostereier gemeinsam, sondern wir erklären auch, was dahinter steht in kindgerechten Worten. Aber es muss natürlich auch Toleranzspielraum sein, wenn ein Kind jetzt beispielsweise aus einem islamischen Kontext in diesem Kindergarten ist, dass es nicht mitbeten muss, beziehungsweise auch erklären kann, seine Festlichkeiten.
Auch in der Schule ist die Wertevermittlung an eine klare Position des Lehrers gebunden. Dabei stellt sich die Frage nach Religionsunterricht oder Ethikunterricht. Während die Kirchen oft noch um ihren konfessionellen Einfluss kämpfen, müssen die Schulen die Integration verschiedener Kulturkreise bewältigen. Respekt und Toleranz müssen religionsübergreifend eingeübt werden.
Der große Vorteil der Schule als Sozialisationsinstanz ist eben gerade auch ihre Heterogenität. Es ist eigentlich die einzig gemeinsame verpflichtende Lebenswelt für alle. Also wo ein Kind aus eher islamisch geprägtem Elternhaus mit einem streng katholischen Kind zusammen in eine Klasse gehen. Und es hat natürlich auch viele Vorteile, sage ich mal, wenn diese Kinder auch gemeinsam einen in gewisser Weise Ethik- oder Philosophieunterricht genießen würden, wo man dann natürlich sowas diskutiert, wie gibt es eine universelle Werteethik.
Die Erarbeitung gemeinsamer Werte ist für ein demokratisches Gemeinwesen unerlässlich. Doch Wissen allein bewirkt kein Handeln. Und der beste Ethikunterricht nutzt nichts, wenn im Schulalltag nur das Leistungsprinzip regiert. Notenstress und Solidarprinzip, das passt nicht zusammen. Das menschliche Miteinander wird eher an privaten oder konfessionell geprägten Schulen gepflegt.
Jenseits gelöst von der Position oder der Person des Lehrers hat sich gezeigt, dass auch so ein Erleben von Schulkultur oder ein bestimmtes Schulklima werteförderlich ist. Also wenn wir wieder diese Unterscheidung machen, direkte Wertevermittlung und indirekte Wertevermittlung in der Schule, ist so eine direkte Vermittlung im Sinne von Arbeitseinheiten, wo gesagt wird, heute sprechen wir darüber, was ist Gerechtigkeit und wir sehen uns hierzu bestimmte Philosophien an, weniger nachhaltig sich auf eine Wertorientierung der Schüler auswirkt, als ein eher indirektes Werteerziehen im Sinne, dass ein bestimmtes Schulleben, eine bestimmte Schulkultur gepflegt würde.
Indirekte Werteerziehung findet auch statt, wenn sich Schüler neben dem Unterricht an einem sozialen Projekt beteiligen. Zum Beispiel Essen kochen für Obdachlose. Ob das von einer konfessionellen oder einer staatlichen Schule organisiert wird, spielt dabei keine Rolle. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
Einer der Aspekte, der da mitschwingt, ist ja, dass man es immer mit einer Heterogenität zu tun hat von Werten und auch von Normen. Und das heißt, man hat es einfach auch mit Widersprüchen zu tun. Wir müssen da gar nicht an die Globalisierung denken, um festzustellen, dass es zwischen lokalen und globalen Werten Widersprüche gibt. Das ist ja gerade das Schwierige. Wie gehen wir mit dieser Heterogenität um? Die stellt ja ein Problem dar.
Also zunächst muss man, denke ich, sich schon fragen, was man den anderen in seiner Fremdheit, Verschiedenheit zu verstehen sucht. Wenn man sich da Mühe gibt und nicht einfach Angst hat vor dem Fremden und das deswegen auch dann unter Umständen verteufelt, dann kann man auch da und dort erkennen, dass man sich über manche Dinge verständigen kann. Nicht nur verstehen, sondern verständigen. Und ich meine, es gibt ja trotz aller ungeheuren Verschiedenheiten doch bestimmte Überzeugungen in einer Gesellschaft, das tut man nicht. Das ist jetzt noch gar nicht genauer begründet und so fort nicht. Aber ich denke auch, dass wir feststellen können, dass es also in vielen Kulturen und Religionen der Weltgeschichte über Länge und Quere, Querseite, gemeinsame Überzeugungen gibt. Die sogenannte goldene Regel, die darin besteht, was du nicht willst, das füge auch keinem anderen zu. Und insofern muss man, denke ich, immer wieder sagen, wo ist Heterogenität? Wo ist Heterogenität, die man auch ohne Schwierigkeiten dulden kann? Die mich unter Umständen auch bereichert, wenn ich was Neues lerne. Und wo gibt es tatsächlich unter Umständen auch mal Abgründe. Also im Verstehen, ich denke, wenn es um Gewalt geht, wenn es um Hass geht oder wenn dann unter Umständen so ein Wort wie Feindesliebe mit ins Spiel kommt, dann sieht man natürlich schon, dass viele Divergenzen da sind.
Ja, also ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich möchte nicht so missverstanden werden, dass ich sage, es gibt gar keine Werte oder wir sollen nicht mehr darüber reden, sondern ich wende mich nur dagegen, dass dieser Begriff so als Oberbegriff für unsere gesamte moralische Kultur verwendet wird. Und ich denke, man kann durchaus positiv auch sagen, was Werte sind oder was wir da normalerweise darunter verstehen. Dann gehen wir von unseren Bewertungen aus. Und normalerweise ist es ja so, dass wir verschiedene Dinge gut finden, mehr oder weniger gut finden. Und das gibt dann so eine Präferenzenskala. Also etwas ziehen wir einer anderen Sache vor. Und das kann individuell sehr verschieden sein. Also in dem Bereich habe ich keine Schwierigkeiten, wenn man da von Werten spricht. Aber jetzt gerade, um auf Ihren Punkt einzugehen, wir müssen dann eben auch erstmal sortieren. Also wir müssen uns klar machen, wie sind Präferenzenordnungen in anderen Gesellschaften, zum Beispiel was Leben und Tod betrifft. Das Leben ist der höchsten Güter nicht oder so. Dann müssen wir uns klar machen, welche normativen Orientierungen sind in der Lebenswelt, in einer fremden Lebenswelt vorhanden. Dann gibt es aber natürlich auch das, was Tugenden heißt, also was sozusagen Charakterqualitäten betrifft, die ja auch in verschiedenen Kulturen sehr verschieden bewertet sind. Also ich kann das noch eine Weile fortsetzen, vor allem was dann auch die Güter betrifft, nicht? Also zum Beispiel so etwas wie Gesundheit. Es gibt ja den netten Spruch, dass jemand hat gesagt, heute glauben die Leute nicht mehr an Gott, sondern an die Gesundheit.
Aber damit geben Sie mir ja im Grunde genommen recht, dass es ja eine unglaubliche Heterogenität gibt. Auf der einen Seite führt das zu einer Überforderung. Also viele Menschen fühlen sich einfach subjektiv überfordert mit dieser Ordnung oder den Prioritäten setzen. Auf der anderen Seite gibt es einfach nicht nur logisch, sondern auch vom Existenziellen her, vom Leben her, Widersprüche, massive Widersprüche, von denen ich manchmal nicht weiß, wie man die eigentlich auflösen kann.
Aber ich denke, dass hier eben wirklich die wichtige Funktion des Ethikunterrichts zu sehen ist. Also Ethikunterricht ist ja nicht dazu da, die Kinder Mores zu lehren. Das ist sozusagen 19. Jahrhundert. Sondern genau solche Probleme aufzugreifen, die sich ja für die Jugendlichen auch schon stellen und sie dann eben kompetent durchzuarbeiten.
Ich bin völlig recht. Nur haben wir in dem Film gelernt, dass die indirekte Werterziehung, also das, was sich sozusagen subkutan auch vorher schon vermittelt, deutlich massiveren Einfluss hat, als das, was sozusagen übers Verbale, übers rationale Denken in der direkten Werterziehung, das wäre ja dann Ethikunterricht, läuft.
Ja, ich glaube nicht, dass man sagen kann, Ethikunterricht ist direkte Werterziehung, sondern das ist ja schon, da ist ja schon vorausgesetzt, dass eine moralische Sozialisation stattgefunden hat. Und gerade, ich meine, es ist ja merkwürdig, dass wir in einer Welt leben, hochtechnisiert, in allen Berufen gibt es eine große Anforderung an Ausbildung, aber für den Alltag gibt es sowas nicht. Da wird immer noch so getan, als seien so die Traditionen, die bürgerlichen Traditionen, die würden schon dafür sorgen. Also ich plädiere jetzt wirklich, und ich glaube, da renne ich offene Türen ein, dafür die Wichtigkeit von Ethikunterricht. Aber was völlig klar ist, ich bin ja nun kein Erziehungswissenschaftler, ich glaube bestimmt, dass 90% unserer Erziehung gar nicht bewusst und intentional abläuft, sondern die findet statt eben im Mitleben, im sozialen Mitleben, in der Familie, in den verschiedenen, ja auch in Gemeinden, meinetwegen in Sportvereinen und so weiter. Und das ist, ich glaube, meine doch nach wie vor das Entscheidende.
Kann man, glaube ich, sehr gut hier auch in Mainzer Dom beobachten, 1000 Jahre. Da sind ja viele Jahrhunderte drin, wo die allermeisten Menschen nicht lesen und nicht schreiben konnten. Der Patron dieses Domes, der über 30 Mal im ganzen Gebäude dargestellt ist, ist der heilige Martin, der dem frierenden Bettler am Stadttor von Amiens seinen Soldatenmantel mit dem Schwert teilt und ihm die Hälfte übergibt. Über viele Jahrhunderte haben Menschen das, was wir Solidarität nennen, was wir Teilen der Lebenschancen heute also nennen und was ein ganz fundamentaler Grundwert eigentlich ist, haben die das da internalisieren also können und haben das also verstanden. Natürlich musste dann irgendwo auch mal das erläuternde, erklärende Wort dazukommen. Aber ich möchte, ohne natürlich die Bedeutung von Elternhaus und Schule in irgendeiner Weise zu mindern, das ist ja gar keine Frage, dass das die fundamentalen Orte sind der Erziehung und der Bildung, denken, heute kommt in hohem Maße der ganze Kosmos der Medien dazu. Wir haben heute unheimlich viele Miterzieher. Und deswegen, also denke ich mir, ist es gerade für das moderne Leben in einer Familie, in einem Haushalt unheimlich schwierig, sozusagen die vielen Miterzieher zu integrieren, zu unterscheiden und dergleichen. Es sind also sehr, sehr, sehr viele Werte im Spiel. Der Einfluss in einer Jugendgruppe, der Peergruppe und so fort, ist vielleicht also sehr viel stärker, als der von einer Familie ausgeht und so fort. Und wenn dann so und so viele Stunden Fernseh, also Unterhaltung und so dazukommt, ich glaube, da geht eine unheimliche Prägung davon aus. Und deswegen ist ein ganz wichtiges Thema, wie wir doch die wichtigsten Grundverhaltensweisen irgendwo ein Stück weit normativ ausstatten können, für alle zusammen. Man spricht ja seit den 70er Jahren von den Grundwerten, die man also dafür braucht und die noch vor den vielen vereinzelten Dingen liegen. Aber ich fand das sehr gut, dass Schule und Elternhaus hier einfach nach wie vor einen schwieriger gewordenen Platz haben, aber im Grunde doch unersetzlich sind.
Aber ich möchte nur dazu sagen, ich denke, es gibt auch Belege dafür, dass die entscheidende Prägung doch in der frühkindlichen Zeit passiert. Mm-hmm. Und da möchte ich einfach mal ein Beispiel sagen. Also ich bin mal gefragt worden auf einem Podium, ja, brauchen wir nicht das Christentum für die Sicherung der Nächstenliebe? Und da habe ich gesagt, ich habe jetzt ein Erlebnis gehabt. Das war, wir haben einen kleinen Enkel, der ist 1¾. Der hatte ein kleines Eis, steckt seinen Löffel rein, steckt in den Mund. Den nächsten Löffel hält er mir unter die Nase und sagt, Opa auch. Ich finde, das ist die Wurzel von dem, was man dann Nächstenliebe nennt. Also ich finde, wenn Kinder sowas nicht schon erleben, so eine praktische Zuwendung und dann auch selber dazu übergehen, sie auch weiterzugeben, das würde ich dann immer sagen, ist eigentlich schon die halbe Miete. Aber ich bitte, das ist natürlich auch ein empirisches Thema. Ich weiß eben nicht, ob die Medien und diese ganzen sekundären Einwirkungen, ob die sozusagen eine kindliche Grundprägung so total ruinieren können. Das glaube ich eigentlich nicht. Sondern ich glaube, das sind dann eher andere Faktoren, meinetwegen familiäre Katastrophen.
Also wenn man den Neurowissenschaftlern glaubt, dann sind es vor allen Dingen solche Sachen wie emotionale Verwahrlosung, die tatsächlich im Gehirn in sehr früher Zeit schon einfach Spuren hinterlassen, die zum Teil völlig irreparabel sind. Ich meine, das fangen die Neurowissenschaften jetzt erst allmählich an, eigentlich zu verstehen, was da abläuft. Und ich gebe Ihnen, obwohl ich also quasi dann das Nest beschmutze, in dem ich ja im Moment sitze, also ich gebe Ihnen da recht, ich habe da auch selber eine sehr skeptische Haltung gegenüber dem, was die Medien eigentlich machen und wie die Medien also an der Erziehung eigentlich teilhaben. Können wir vielleicht gleich nochmal aufnehmen, weil ich würde gern zum nächsten Thema kommen, dem Wertewandel, der Umwertung aller Werte, das ist ja spätestens seit Nietzsches Wendung eben von der Umwertung aller Werte klar. Werte wandeln sich und sollen sich ja durchaus auch wandeln. Das ist ja auch ein durchaus positiver Prozess. Ein Gedanke, der für eingefleischte Platoniker natürlich ein absolutes Grauen ist. Aber auch die Ideenlehre ist eben nur eine von vielen philosophischen Anschauungen. Rein empirisch kann man feststellen, dass es einen sogenannten Wertewandel gibt, ganz klar. Beispielsweise trat in der Bundesrepublik an die Stelle von Erfüllung althergebrachter Pflichten der Wert der Selbstentfaltung. Nun ist die Frage, was sich eigentlich ändert, wenn sich Werte wandeln. Handelt es sich nur um Anpassung, sozusagen um kurzfristige Schwankungen, um Angleichungen, oder geht es da um einen langfristigen und sehr tiefgreifenden Wandel?
Damals ist die Welt noch in Ordnung, in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. Die Sitten sind streng, Sex vor der Ehe ein Tabu. Außereheliche Beziehungen finden nicht statt. So will es die Moral. Die Ehe gilt als die einzig rechtmäßige Lebensgemeinschaft und die Familie als Keimzelle alles irdischen Seins. Nur so bildet sie die göttliche Schöpfungsordnung ab und bietet vor allem Schutz und Sicherheit. Frauen entsprechen der sozialen Norm nur als Ehefrauen und Mütter. Ledige Mütter und ihre Bastarde hingegen sind eine soziale Bedrohung. Die Rollenverteilung zwischen Mann und Frau ist klar und gesetzlich definiert. Mit der Heirat gibt die Frau nach wie vor Rechte auf. Sie verpflichtet sich zu Gehorsam und Dienstleistung gegenüber ihrem Gatten. Ihren natürlichen Ort findet sie in Familie und Haushalt. Will sie dennoch berufstätig sein, muss sie ihren Gemahl um Erlaubnis fragen. Bis 1977 durfte der Ehemann die Arbeitsstelle seiner Frau kündigen. Dann, Ende der 50er Jahre, begehrt die Jugend gegen die Wertevorstellungen der Erwachsenen auf und sagt sich los von der Sittenstrenge und Prüderie ihrer Eltern. Man ist schließlich nicht auf der Welt, nur um Traditionen zu entsprechen. Ziel ist jetzt, endlich ohne Tabus zu leben. Lust und Liebe werden zum Thema Nummer eins. Im Sog der neuen Freiheit erobert ein amerikanisches Magazin, der Playboy, den deutschen Markt. Auch in Sachen Mode wird die neue Freiheit erkämpft. Für die Kirche ist so viel nackte Haut der falsche Weg. Für die freie Liebe gibt es keinen kirchlichen Segen.
Im Gehorsam gegen das Gesetz Gottes mussten wir in unserem Rundschreiben Humane Vitae ein ernstes, aber väterliches Wort zur Würde der Ehe und der personalen Liebe sagen.
Ende der 60er Jahre erschüttert die Studentenbewegung die Republik und verändert das Wertesystem nachhaltig. Autorität, Kapitalismus und der Krieg werden verdrängt durch neue Werte. Kreativität, Kritikfähigkeit und dem Wunsch nach Selbstverwirklichung. Eine andere Rolle fordern nun auch Frauen. Sie wollen studieren und arbeiten. Familie ist nicht mehr das Wichtigste. Mit der Erfindung der Pille kann die Frau selbst bestimmen, ob sie Kinder bekommt oder nicht. Und pocht sogar auf ihr Recht auf Abtreibung. Ein Skandal. Kirche und Staat machen da nicht mit. Erst 1995 wird die Abtreibung legalisiert. Die neue Werteentwicklung führt zur Politisierung der Gesellschaft und schlägt sich im Parteiensystem nieder. Die Grünen werden in den 80er Jahren zur Avantgarde des Wertewandels. Sie halten dem autoritären Staat zivile, multikulturelle und vor allem pazifistische Werte entgegen. Nie wieder Krieg. Deshalb verweigern immer mehr junge Männer nicht nur aus religiösen Gründen den Dienst in der Bundeswehr, sondern vor allem aus politischen. Gegründet wurde die Bundeswehr, um den deutschen Staat im Notfall zu verteidigen und zu erhalten. Inzwischen aber ist sie in vielen Auslandseinsätzen aktiv, wie zum Beispiel in Afghanistan. Dort müssen sich heute Soldaten einem kriegsähnlichen Zustand stellen. Nach der Politisierung der Gesellschaft setzen die 90er Jahre vor allem auf Konsum, auf schillernde Oberflächen und den schnellen Kick. Auch die Werte werden jetzt von den Gesetzen des Marktes bestimmt. Maximierung von Gewinn, Erfolg und Konkurrenz. Mitte der 90er Jahre beginnt mit dem Platzen der Spekulationsblasen der Hedonismus der Yuppie-Generation jedoch zu wanken. Und heute? Dass Menschen ihre Rollen selbst definieren und in allen Lebensbereichen ihre Entscheidungsfreiheit erhalten wollen, ist nicht mehr rückgängig zu machen. Viele der Partnerschaften bleiben Lebensabschnittsgemeinschaften. Die Zahl der Trennungskinder wächst, die in Patchwork-Familien neue Eltern und Geschwister finden. Frauen lieben Frauen und Männer lieben Männer. Inzwischen keine Straftat mehr. Verletzungen der Menschenwürde und Diskriminierungen werden weniger akzeptiert. Werte wie Umweltschutz und Menschenrechte sind stärker im Bewusstsein verankert. Mitten in der Tristesse von Bankennöten und Arbeitslosigkeit scheinen auch Werte wie Sicherheit und Orientierung an Bedeutung zu gewinnen. Bürgerschaftliches Engagement und vor allem Halt in der Familie werden immer wichtiger. Feiern die bürgerlichen Werte also ein Comeback?
Ich glaube, wir können uns relativ schnell darauf einigen, dass es einen Wertewandel gibt, ganz klar. Und wir können uns wahrscheinlich auch einigen, zu sagen, Wertewandel ist nicht per se was rein Negatives. Im Gegenteil, es muss einfach einen Wandel geben. Wenn es diesen Wertewandel gibt, was tut sich da? Ändert sich zum Beispiel das Verhalten zwischen Normen und Begründung? Oder sind das Sachen, die sich mehr auf der Oberfläche da abspielen?
Ja, also ich möchte mal sagen, jetzt in Zukunft werde ich auch gerne noch für den Rest der Sendung das Wort Werte in den Mund nehmen, aber immer mit den unaussprechlichen Anführungszeichen, die kann man ja nicht artikulieren. Ja, also Wertewandel, gut, lassen wir das mal. Ja, ich glaube, zunächst mal ist das sehr wichtig, was Sie gesagt haben. Es ist ja immer, der Wertewandel wird ja meistens sozusagen von Konservativen zitiert, um Besorgnisse auszudrücken. Und dahinter steckt immer die Vorstellung, ja, früher war es eigentlich in Ordnung. Ordnung mit unserer moralischen Kultur. Und das ist ja nicht der Fall, sondern man muss tatsächlich sehen, dass solche Wandlungen in unserer normativen Kultur durch sehr verschiedene Dinge ausgelöst werden können. Also zum Beispiel, ich nehme mal als Beispiel die Entkriminalisierung der männlichen Homosexualität. Das ist etwas, was man tatsächlich der Wissenschaft auch verdankt, weil man tatsächlich zeigen kann, dass da genetische, dass das Variationen der Natur selber sind. Und wenn man das im Namen Gottes verurteilt, muss man ja vielleicht sagen, dass Gott auch die Homosexuellen geschaffen hat. Also das ist zum Beispiel so ein Punkt. Nun würde ich sagen, das ist kein Wertewandel, sondern das ist ein Wandel im Bereich der Normen. Es gibt andere Beispiele, zum Beispiel etwa die relativ hohe Aufwertung der Frau in der DDR. Die hatte ganz pragmatische Gründe, man brauchte deren Arbeitskraft. Und dadurch hat sich eigentlich auch das ganze Klima im Geschlechterverhältnis zueinander verändert. Allerdings darf man das nicht glorifizieren. Also wer die alte DDR kennt, weiß dann, dass die Frauen zwar emanzipiert waren, aber dann doch die Doppelbelastung Haushalt und Familie und Beruf hatten. Also man müsste dann zunächst mal auf die Ursachen gehen, aber ich glaube nicht, dass man sagen kann, und das wäre dann wieder so ein konservatives Bedenken, das sind irgendwie böse Verführer, die so den Wertewandel herbeiführen. Das sind irgendwelche Bösewichter, die da sozusagen Unkraut säen. Das ist, glaube ich, völlig... Aber dieser Wandel, der eben auch erzwungen wird durch den Wandel von Lebensformen, der muss natürlich selber auch diskutiert werden und der muss auch in einem gesellschaftlichen Maßstab ausgekämpft werden. Und da muss immer wieder versucht werden, zumindest auf der Ebene der Rechtsordnung, einen tragfähigen Konsens herzustellen.
Also ich habe nie sozusagen den Wertewandel nur negativ bergab sozusagen gesehen, bei allem Verlust auch unter Umständen von Werten, sondern es gab ja auch Werte, die gewonnen worden sind, gerade auch bei jungen Menschen. Ich denke an eine internationale Perspektive von Hunger und von also Gerechtigkeit. Ich denke aber auch, die ganze ökologische Bewegung wäre gar nicht verständlich, ohne dass also Werte geworden wären, die viel einfach in Bewegung gesetzt haben. Es gibt natürlich auch einen Wertewandel in dem Fall, dass manche Werte etwas herunterfallen. In den 60er Jahren sprach man von den Sekundärtugenden zum Beispiel und meinte also Pünktlichkeit und Verlässlichkeit und ich weiß nicht was. Das wird heute wieder eher geschätzt, als das damals der Fall gewesen ist. Insofern gibt es auch, ja, dann gibt es natürlich auch da sehr modische Züge in dem ganzen Wertewandel. Also woher?
Aber das heißt doch, dass man Werte verhandeln kann, haben Sie ja auch gesagt. Also wir müssen das irgendwie nach demokratischen Spielregeln tun. Das muss mit den Rechtsnormen übereinstimmen. Wenn man sich jetzt 1000 Jahre Mainzer Dom, ne, wenn man sich anguckt, also wie die Kirche Werte eigentlich über die Jahrhunderte gerettet hat. Also ein Theologe, ich glaube Hans-Urs von Balthasar war es, der hat mal gesagt, die Mühlen Gottes mahlen im Rhythmus der Ewigkeit. Also man hat einfach sozusagen das beibehalten, was man an Grundgerüst hatte und hat versucht, das also möglichst teilweise mit Gewalt einfach durchzusetzen. Ist aber relativ wenig bereit gewesen, doch eigentlich Werte zu verhandeln, so wie wir das heute machen würden.
Also es kommt natürlich auch auf die Kontextbestimmungen an. Nehmen Sie also zum Beispiel Religionsfreiheit. Mhm. Da hat die Kirche im 19. Jahrhundert die Religionsfreiheit, was wir heute gar nicht mehr ohne weiteres verstehen, abgelehnt. Mhm. Sie hat im Zweiten Vatikanischen Konzil nach heftigem Ringen die Religionsfreiheit als einen ganz wichtigen Grundwert durchgesetzt. Warum? Weil im 19. Jahrhundert die Gegner und sozusagen das ganze Gegenüber die Religionsfreiheit sehr stark von einer Gleichgültigkeit aller Religionen und einer Gleichgültigkeit gegenüber Religion verstanden hat. Das war also im 1960, 62, 65 nicht mehr der Gegner. Und insofern also darf man, wie soll ich mal sagen, die geschichtliche Bedingtheit und die gesellschaftliche Bedingtheit von Werten, die durchaus in sich eine Gültigkeit haben, natürlich nicht verkennen. Und insofern glaube ich, dass es also im Wertewandel immer einer Unterscheidung der Geister also auch bedarf. Nicht? Und von da aus gesehen ist es, glaube ich, nicht etwas total anderes, wenn zum Beispiel schon das Lukas-Evangelium fordert, man soll die Zeichen der Zeit unterscheiden? Das sind doch auch sozusagen Modelle, Verhaltensweisen und so fort.
Ja, also hier darf ich vielleicht mal eine direkte Frage an Sie richten. Es ist so, dass der Erzbischof von München und Freising in einem Vortrag gesagt hat, es ist die Aufgabe der Religion, die Wertebasis der Gesellschaft bereitzustellen. Und das ist etwas, da möchte ich Sie fragen, ob Sie das auch so sehen.
Also ich sehe das.
Ich bin noch nicht, ich wollte noch was dazu sagen. Ja. Ich habe mich dann mal darum gekümmert, was könnte denn die Wertebasis sein? Und da hat der Präsident unseres Bundestages, Herr Lammers, der hat in einem Vortrag gesagt, ja, diese Basis sei Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit und das seien die spezifisch christlichen Werte als Wertebasis für die Gesellschaft. Da habe ich gestutzt, weil Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit ist ja zunächst einmal französische Revolution. Und gerade die katholische Kirche, aber nicht nur die, sondern auch die evangelische Kirche, besonders das Luthertum, hat ja bis ins 20. Jahrhundert genau das abgelehnt. Also es ist irgendwie erstaunlich, dass diese Trias auch von Politikern, die zur C-Partei gehören, als plötzlich als christliche Wertbasis präsentiert werden, obwohl diese Werte, also genau diese Orientierung ja mal revolutionär waren. Nun kann man natürlich der Meinung sein, dass Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit per se ja auch christliche Wurzeln haben. Nicht? Also Freiheit, Gleichheit vor Gott, Brüderlichkeit, Nächstenliebe.
Ja, positiv gewendet hat sich durchgesetzt. Also
das könnte man schon sagen. Aber ich die Frage möchte ich wirklich gerne an Sie richten. Ist das wirklich die Aufgabe der Religion, die Wertebasis unsere Gesellschaft bereitzustellen?
Also die Wertebasis einer Gesellschaft kann nie nur von einer Seite, auch nicht von der Religion, etabliert werden. Und de facto läuft es auch geschichtlich anders. Ich meine, da muss man also mit der Religion, die Künste, die Philosophie, muss man also mitsehen, die Literatur und alles und so fort. Aber selbstverständlich schafft auch die Wirtschaft und die Art und Weise, wie wir umgehen, also mit unseren Ressourcen und so weiter, schafft ein Stück weit einfach Werte. Und in dem Sinne, glaube ich, muss man auch sehen, unser ganzes Rechtssystem, nicht nur das Verfassungsrecht, sondern die Art und Weise, wie wir Verträge untereinander aushandeln und so fort, nicht, schafft im Grunde genommen also auch durchaus Werte. Und wir sind natürlich in einer pluralistischen Gesellschaft so weit, dass wir sagen müssen, wir brauchen Werte. Das berühmte Diktum von Ernst Wolfgang Böckenförde, dass der moderne Staat von ethischen Voraussetzungen lebt, die er unbedingt braucht, die aber selber nicht schaffen kann.
Wo ist denn dann die erste Aufgabe sozusagen der Religion?
Die erste Aufgabe der Religion ist, dass sie ihre Botschaft, die viele Werte enthält, verkündet. Machen wir mal ein ganz kleines Beispiel. Jeden Tag in jeder Messe rund um die Welt wird der Friedensgruß ausgetauscht. Menschen geben einander, obwohl es sich gar nicht ausrechnen kann, wer neben dem anderen steht, die Hand zum Zeichen des Friedens rund um die Welt. Das ist ein enormer Wert, der sozusagen gelebt wird und der weitergegeben wird. Oder ich könnte ein Beispiel nehmen über die christlichen Konfessionen hinaus. Nehmen Sie die 10 Gebote. Die sind ja in einem langen, langen Zeitraum entstanden. Zuerst war das eigentlich ein Verhaltenskodex der Beamten am Hof und ist dann zu einer universalen Bedeutung gewachsen im Laufe von Hunderten, also von Jahren. Manches wird heute auch viel zu eng interpretiert, zum Beispiel nicht. Also das 4. Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, auf das du lange lebst, ist nicht falsch, aber ist viel zu viel verkürzt. Das ist ein Gebot der Generationengerechtigkeit und der Generationenzusammengehörigkeit.
Dann lassen Sie uns das mal aufnehmen. Wir hatten es im Kopf, Herr Schnellebach. Lassen Sie uns von da aus mal ausgehen und fragen, okay, wenn sich die Werte geändert haben, welche Werte muss die katholische Kirche möglicherweise ändern, um, sagen wir, in 2000 oder, gehen wir ein bisschen runter, 1000 Jahren oder vielleicht nur in 100 Jahren gut bestehen zu können?
Mehr als 50 Millionen Menschen bekennen sich heute in Deutschland zum Christentum. Die römisch-katholische und die evangelischen Kirchen sind die beiden größten Religionsgemeinschaften mit jeweils knapp 26 Millionen Mitgliedern. Deutschland zählt damit zu den wenigen europäischen Ländern, in denen zwei gleich starke Kirchen existieren. Durch schwindende Mitgliederzahlen, leere Gottesdienste und marode Finanzen stürzen die Kirchen in Deutschland in die Krise. Im Jahr 2008 traten 120.000 Gläubige aus der katholischen Kirche aus. Dem standen ca. 14.000 Eintritte und Wiederaufnahmen gegenüber. Ähnlich in den evangelischen Kirchen. Ihnen kehrten 160.000 Menschen den Rücken. Die Gottesdienste sind nur an Feiertagen gut besucht. Weil die Deutschen Feiertagschristen sind, geht die Teilnahme der Gläubigen an Sonntagsgottesdiensten dramatisch zurück. Sie besuchen die Kirchen meist bei Anlässen wie Weihnachten, Taufe oder Hochzeit. Warum wenden sich immer mehr Menschen von der Kirche ab? »400 Jahre nach Beginn der Aufklärung lebt die katholische Kirche in vielen bedeutsamen Fragen immer noch wie im 16. Jahrhundert.« Nur Männer dürfen das Priesteramt bekleiden. Das Zölibat ist für die Gottesdiener immer noch eine auferlegte Standespflicht und, anders als im Orden, keine freiwillige Entscheidung. Der Papst geißelt nach wie vor Homosexualität, Empfängnisverhütung oder Wiederheirat Geschiedener. Vor allem die Sexualmoral prägt das Negativimage der Kirche. Die katholische Kirche verschließt sich der Vielfalt von Lebensformen. Sie bleibt antimodernen, starren Denkmustern verhaftet, etwa im Umgang mit den Wissenschaften, so die Kirchenkritiker. Aber es gibt auch positive Signale. Beim Weltjugendtag 2005 suchte die Kirche den Dialog mit jungen Menschen. Rund 1 Million junge Gläubige pilgerten nach Köln. Trotzdem bleiben die Kirchen leer. Die größte weltweite Untersuchung von Religion, der Religionsmonitor der Bertelsmann Stiftung, ergab, die Deutschen sind durchaus religiös. Aber Religiosität ist vielfältiger als früher und keineswegs nur an die Zugehörigkeit zu einer Glaubensgemeinschaft gebunden. 70% der Bevölkerung stufen sich selbst als religiös ein, sogar 66% der jungen Erwachsenen. Auch ein Drittel der Menschen, die sich als konfessionslos bezeichnen, haben laut Studie die Vorstellung von etwas Göttlichem oder einer Unsterblichkeit der Seele. Aber wer Spiritualität sucht, etwa in der Meditation, ist längst noch nicht religiös oder fühlt sich der Amtskirche zugehörig. Deshalb versuchte in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts das Zweite Vatikanische Konzil sich zu öffnen und sich neu mit der Rolle der Kirche in der modernen Welt auseinanderzusetzen. Es gilt, die Welt, in der wir leben, ihre Erwartungen, Bestrebungen und ihren oft dramatischen Charakter zu erfassen und zu verstehen, hieß es damals in den Konzilstexten. Diese Konzilserklärung wird von vielen als Anfang einer Reformbewegung gefeiert. Dass Glaube und Alltag dennoch auseinanderfallen, wird 1968 deutlich. Papst Paul VI. Verkündet mit Humanae Vitae, dass Antibabypille und katholische Ehe nicht vereinbar sind. Die sogenannte Pillenenzyklika bereitet den Hoffnungen vieler liberaler Katholiken auf eine lebensnahe Sexualmoral ein Ende. Und auch in anderen Bereichen scheitert die Öffnung. Eine weltfremde Rigorosität zehrt bis heute an der Autorität der Kirche. Sie überschattet wichtige soziale und ethische Impulse, die die Kirche zu den gesellschaftlichen Debatten beisteuern könnte. Anstatt sich in der säkularen Gesellschaft aufzustellen, schottet sie sich aber ab und läuft Gefahr, sich selbst ins Abseits zu manövrieren. Was müsste die katholische Kirche also tun, um wieder gesellschaftliche Bedeutung zu gewinnen und weitere 2000 Jahre zu überleben?
Wir waren ja eben bei der Frage, und die hat mit der letzten Frage hier sehr viel zu tun, ob Religion eigentlich in der Lage ist oder ob das die Aufgabe von Religion sein sollte, Werte zu begründen. Wenn man jetzt den Film gesehen hat, hat man das Gefühl, eigentlich ist das Problem, was die katholische, aber auch was die evangelischen Kirchen haben, denn die Kirchenaustritte sind in evangelischen Kirchen sogar noch größer als in der katholischen. Eigentlich hat man das Gefühl, naja, das Problem ist jetzt, wie weit können die Kirchen eigentlich rational auf Kritik eingehen? Inwiefern können Sie also rationalen Argumenten gegenüber zugänglich sein und sagen, okay, da haben wir uns geirrt, das müssten wir eigentlich anders sehen? Darin liegt ja, glaube ich, die Fähigkeit der Kirche, sich an die Zeiten in einem produktiven Sinn anzupassen.
Also zunächst mal muss man sagen, gerade die katholische Kirche, die schüttelt nicht einfach die Geschichte auch mit den unglücklichen Verhaltensweisen einfach ab. Ich bin all hier, ich bin nur von heute. Sondern man bekennt sich also eben auch dazu, dass man verschiedene Dinge tatsächlich also auch sich zu eigen machen muss als Schuld. Aber man, wenn man die Dinge differenziert beachtet, zum Beispiel mal die Hexenprozesse und so fort, dann sieht man auch in der Zeit, da war der ganze Zeitgeist auch in der Richtung, da hat die Kirche eher sogar mäßigend wirken wollen, auch wenn sie gar nicht immer genügend durchkam. Wir haben hier aus Mainz Beispiele von den Judenpogromen, wo der Erzbischof die Leute mäßigen wollte und ist nicht durchgekommen. Natürlich war es auch dann mal wieder auf der anderen Seite auch wieder eine Anstachelung auch wieder.
Aber bei Giordano Bruno und diese Fälle, da lag es natürlich anders, ne?
Ja, lag es anders. Aber wir betrachten die Dinge heute ja auch differenziert, wenn Sie Galilei denken und so fort, was da ein Heisenberg und ein
Kaffee. Hat ein paar Jahrhunderte gedauert.
Ja, aber immerhin. Gut, es geht ja nicht darum, Irrtümer zu leugnen und so fort. Ja, nicht? Ich mag das Wort von katholischen Werten nicht, weil da kommt mir die Allgemeinheit des Wertbegriffs zu sehr mit in Schwang. Sind das Institutionen, ist das Lehre, sind das geschichtliche Verhaltensweisen und so fort. Da muss man jedes Mal dann genau zusehen, was also gemeint ist. Im Übrigen, was mir in dem Film nicht so gut gefallen hat, das ist eigentlich, als ob die Verbote einen primären Eigenwert hätten, während sie eigentlich oft sozusagen den Pfad zum Leben weisen wollen. Also wenn ich gegen Scheidung bin, dann nicht, dass ich Leute, die einfach nicht mehr zusammen leben können, verurteile, sondern ich möchte aufrufen zur Treue, zum Vertrauen und so fort. Also nicht einfach gegen, sondern weil die Gebote sind eigentlich etwas für.
Das könnte man ja auch gut machen, verstehe ich auch gut. Ja. Aber oft werden sie ja benutzt, um zu definieren, du gehörst dazu, du gehörst nicht mehr dazu. Also als Ausschlusskriterien. Also Zulassung wieder verheiratet, aber es ist vielleicht ein eigenes Thema.
Ja, also ich denke, also ich glaube, dass wir nicht sehr viel weiterkommen, wenn die Kirchen sozusagen das Mea Culpa noch weiter kultivieren. Es ist ja sehr eindrucksvoll, wie der Papst Johannes Paul II. Das getan hat, und das hat mich damals auch sehr beeindruckt und auch mich motiviert, mich mal mit diesen Fragen näher zu beschäftigen. Ich glaube, die Hauptsache scheint mir zu sein, dass die Kirchen nur dann wirklich eine Zukunft haben, wenn sie mal darauf verzichten, den moralischen Zeigefinger darzustellen. Also wenn Sie sich mal aufhören, sich primär als moralische Anstalten zu definieren. Was Sie sagen, ist natürlich völlig in Ordnung. Man sollte die Verbote wirklich primär mal von dieser Seite betrachten. Aber ich weiß nicht, ob es sehr viel Sinn macht, also auf einer bestimmten Sexualmoral zu bestehen, die von den jungen Leuten doch nicht mehr befolgt wird, und darüber das zu unterlassen oder das sozusagen zu verdecken, worauf es doch eigentlich den Kirchen ankommen sollte. Nämlich christlich gesprochen die frohe Botschaft zu verkündigen. Und ich meine, ich glaube wirklich, also jetzt, das gilt für meine Generation, aber auch für die Generation meiner Eltern, meine Erklärung, warum die Kirchen so leer sind, hängt wirklich damit zusammen, dass generationenlang die Kirchen primär als moralische Erziehungsanstalten verstanden und erlebt worden sind.
Also mein Vorschlag wäre...
Deswegen müsste wirklich mal, jetzt theologisch gesprochen, mal wieder der christliche Indikativ in den Vordergrund rücken und der Imperativ, also das heißt die Verbote, mal ein bisschen zurückgefahren werden.
Mein Vorschlag wäre, ich weiß nicht, ob Sie damit was anfangen können, aus der Kirche vielleicht wieder eine Weisheitsinstitution zu machen, statt eine Moralinstitution. Das liegt doch eigentlich ganz auf Ihrer Linie, zu sagen, ja. positive Anregungen geben.
Also erstens möchte ich mal mich ein bisschen wehren, dass die Kirchen leer sind. In den Kirchen...
Feiertage ausgenommen.
Nein, an jedem Sonntag sind in den Kirchen viel mehr Leute als zusammengezählt auf allen Sportplätzen und allen Museen. Also so leer sind die Kirchen also nicht.
Leer
muss man schon also mal statistisch genauer
aber
sehen.
Aber so leer, dass wir uns gelegentlich schon Sorgen machen. Ne?
Ja, da und dort, ja natürlich. Da. Ich bin da gesegnet, weil wo ich hinkomme, ist es nicht leer. Aber deswegen bekümmert mich natürlich da und dort einfach der Verzicht auf Teilnahme, Partizipation und Gestaltung und so fort. Ich denke, ganz wichtig ist hier einfach ein Thema, das Sie vorher angesprochen haben und auch Professor Schnädelbach, nämlich der Versuch, die Normen, die man verkündet, einsichtig zu machen und da, wo sie nicht einsichtig gemacht werden können, auch Konsequenzen also uns zieht. Ich fand immer in Ihrem Denken hilfreich, dass Sie sogenannte Rationalitätstypen unterschieden haben. Rationalität ist nicht einfach nur, wenn man also gewissermaßen also mit der logischen Brechstange dran geht. Nicht? Da gibt es Plausibilitäten und gibt Evidenzen und so fort nicht, die ihre eigene Logik in sich also haben. Und das muss man, denke ich, auch der Religion und bestätigen. Im Übrigen glaube ich schon, dass wir außerhalb von Moralität allein und also einer gewissen Verführung zu einer Moralanstalt in der Spiritualität, in der Führung von Menschen und so fort auch viel Weisheit bewahrt haben, also auch in der Mystik.
Das war leider schon das Schlusswort. Wir sind leider schon mit der Zeit zu Ende. Ja, ich bedanke mich bei Ihnen, meine Damen und Herren, fürs geduldige Zuhören, hoffentlich mit Erkenntnisgewinn. Soweit aus dem Mainzer Dom. Herzlichen Dank, Karl Kardinal Lehmann, Herbert Schnädelbach. Sie finden wie immer weitere Informationen und eine Literaturliste auf unserer Internetseite www.dreiseit.de/Skobel. Ihnen hier in Mainz und zu Hause damit einen schönen und vor allen Dingen auch guten Abend. In der kommenden Sendung, der letzten in diesem Jahr, befassen wir uns mit dem Thema Frühgeborenen. Jedes fünfte Frühgeborene in Deutschland könnte noch leben und wäre nicht behindert, wenn es in einem spezialisierten Zentrum für Frühgeborenen behandelt worden wäre. Die Frage ist, warum das eigentlich nicht geschieht. Wir geben Ihnen in einer Reportage Einblicke in die Arbeit eines zum Beispiel viel zu selten zur Verfügung stehenden Baby-Notarztwagens und stellen Ihnen vor die verschiedenen vielfältigen Probleme der Versorgung von Frühchen. Sie werden in der Sendung auch die Möglichkeit haben, per Mail oder Fax unsere medizinischen Experten im Studio zu befragen. Mehr also kommenden Donnerstag, 21 Uhr bei Dreisat. Schönen Abend noch und tschüss.